Also, geht's los? Kapitel 7, multiplikative Funktionen. Was bisher geschah? Wir haben definiert, was es heißt, dass eine Funktion multiplikativ ist. Das ist also eine Abbildung von den natürlichen Zahlen im Körper der komplexen Zahlen. Multiplikativ zu sein heißt, dass man eine Verträglichkeit mit dem Produkt hat, wenn die von Teilerfüllung sind. Wir haben Beispiele gesehen. Und in Lemma 7.3 schreiben wir was hin, was dann später wichtig sein wird, um zu zeigen, dass Funktionen multiplikativ sind. Da haben wir uns nämlich ein Produkt von zwei teilerfanden natürlichen Zahlen angeschaut, a und b, und haben behauptet, dass man den natürlichen Teiler des Produktes, a mal b, abzählen kann, indem man jeweils die Teiler abzählt und dann die Möglichkeiten, Produkte davon zu bilden. Wir haben ein Beispiel gesehen, wie das konkret funktioniert. Wir haben auch gesehen, warum die Teilerfremde wichtig ist, aber wir haben noch nicht den Beweis mehr gesehen. Kommt also jetzt. Okay. Ich brauche irgendeinen Buchstaben. T, ein Teiler von A mal B. Ein natürlicher, wir reden hier gerade nur über natürliche Teiler. Aber das Teil bezieht sich auf den Ring Z. Und jetzt möchte ich gar nicht viel hinschreiben, ein bisschen das werde ich nur erklären, weil nämlich, denke ich, wenn ich anfange zu erklären, sofort deutlich wird, was passiert. T teilt A mal B. Wir müssen also die vollständige Primfaktorzerlegung von T, die wir in Z haben und die wir dann mit natürlichen Zahlen schreiben können, weil wir in N sind, die müssen wir komplett sehen in A mal B. Das ist die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Da A und B teilerfremd sind, können jetzt aber die verschiedenen Bestandteile der Primfaktorzerlegung immer nur entweder in A oder in B auftauchen. Ich kann also T schreiben als Produkt von zwei natürlichen Zahlen und es darf natürlich eine davon 1 sein, es dürfen auch beide 1 sein, derart, dass das eine ein Teiler von A ist und das andere ein Teiler von B, wegen der Eindeutigkeit der Gut, das heißt also, was wir jetzt gezeigt haben, wenn wir mit einem Teiler von A mal B anfangen, dann können wir den so schreiben, das heißt, man kann auch so zählen. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, dass wenn wir Teiler von A bzw. B kombinieren und das Produkt hinschreiben, dass das dann ein Teiler von A mal B ist, aber das ist klar. Und umgekehrt brauche ich andere Buchstaben. Ein Teiler von A mal B. Das heißt also, dass wir jetzt wirklich so eine Korrespondenz sehen zwischen den Paaren von Teilern von A bzw. B und den Teilern von dem Produkt. Und das heißt, dass wir einerseits zählen können und das Zählen ist genau. Und andererseits können wir die Teile auch basteln und wir haben eine Bastelanleitung. Und das ist das, was das Lemma sagt. Und das kommt jetzt so harmlos daher und sieht aus wie Schulwissen, aber ich werde das später noch ein bisschen feiern. Gut, das Beispiel hatten wir schon. Dann kommen wir jetzt zur Definition 7.5. Achso, also wenn es gibt noch Fragen. Ich habe das jetzt sehr kurz gemacht, aber ich finde es auch ziemlich intuitiv. Ich sehe keine offensichtlich verwirrten Gesichter. Ich sehe keine Fragen. Okay. Dann kommt jetzt Definition 7.5. Da geht es um zwei Funktionen, Sigma und Tau, und es geht um das Hütchen. Fangen wir an mit den beiden Funktionen Sigma und Tau.
Sind wir nicht bei 7.4?
Nee, so, weil das Beispiel letztes Mal 7.4 war.
Dankeschön.
Ich habe auch gerade kurz überlegt, aber genau, danke. Alle haben aufgepasst. 7.4 war letztes Mal das Beispiel zur Illustration des Lemmas und was das soll und warum die Voraussetzung wichtig ist. Deswegen sind wir jetzt tatsächlich bei 7.5. Okay, ich beginne mit Tau. Und diese Buchstaben sind halt für den Rest des Kapitels fest. Die heißen tatsächlich so. Die heißen auch woanders so, nicht nur bei mir. Die findet man auch in der Literatur mit diesen Bezeichnungen. Tau, von L nach C ist folgende Abbildung. Für alle natürlichen Zahlen N. Der natürlichen Teiler von n. Das heißt, die Anzahl der Elemente in der Menge ist n mit der Eigenschaft d teilt n in z. Das ist tau, tau wie Teiler. Ich habe immer Schwierigkeiten, mir das zu merken. Tau wie Teiler, gleich kommt Sigma. Sigma die Summe, nämlich Summe der Teiler. Das heißt, damit geht es weiter. Sigma von n nach c soll folgende Abbildung sein. Für alle n aus n ist Sigma von n definiert als Summe der natürlichen Teiler von n. Und immer, wir werden oft solche Summen hinschreiben und ich mache das am Anfang ausführlich, dass alles da dran steht, was da irgendwie dran gehört. Und dann wird das mit der Zeit weniger, dann werde ich immer alles einmal dazu sagen, aber nicht mehr alles anschreiben, weil es immer dasselbe ist. Es geht immer um sowas wie, ja, das sind natürliche Zahlen und die teilen das in Z. Manchmal sind die auch noch größer oder kleiner als irgendwas. So, in diesem Fall gucken wir uns alle A aus N an mit der Eigenschaft A teilt N in Z und über diese A's summieren wir. Das sind die Abbildungen Tau und Sigma. Die heißen jetzt so und für immer. Und dann fehlt noch das Hütchen. Ja. Das Hütchen. Da braucht ein bisschen Vorbereitung und dann kommt gleich die eigentliche Definition. Das Hütchen ist etwas, was wir einer Funktion aufsetzen. Und dann wird daraus, oh, Frage.
Ja, ich habe nur die Frage, warum wir nach C abbilden. Weil, also wenn ich mich nicht täusche, das sind nur natürliche Zahlen.
Ja, aber das ist irgendwie so ein Ding in der Zahlentheorie, dass man immer diese ganzen Funktionen von N nach C macht und oft geht es in die natürlichen Zahlen oder die ganzen Zahlen, aber halt nicht immer. So, aber so steht es halt da und man ist sich ganz sicher, dass man da landet. Das ist nichts Komisches passiert. Das Hütchen. Das Hütchen setzen wir Funktionen auf und gucken, was dann passiert. Und dafür brauchen wir jetzt immer wieder den Ausdruck Summe über alle Teiler. Das, was wir also hier schon machen mit diesem Sigma von n. Okay, die Verallgemeinerung davon ist, dass wir eine Funktion haben, f, mit der wir anfangen. Also hier ist die Idee. Sei f von n nach c irgendeine Abbildung. Und jetzt betrachten wir, sei das so, und wir betrachten für alle n, den folgenden Ausdruck. Wir summieren über die Funktionswerte über alle Teiler. Und wenn ich jetzt Teiler sage, dann meine ich wieder, das schreibe ich gleich nochmal hin, das, was da oben schon steht, also natürliche Teiler und die Teilbarkeit bezieht sich auf z. So, immer dasselbe. Aber diesmal summiere ich halt nicht über die Teiler selber, sondern über die Funktionswerte der Teiler. Das wird jetzt so ein mitlaufendes Thema sein, dass wir das immer wieder machen. Und jetzt kann ich natürlich jedem n Anstatt dass ich ihm f von n zuweise, kann ich ihm auch diese komische Summe zuweisen. Und gucken, was passiert. Überlegen wir kurz, wo wir landen. Diese Funktionswerte f von a landen in c, weil f von n nach c geht. Und dann summiere ich irgendwie, das heißt, da bleibe ich in c, weil die Kontraddition abgeschlossen sind. Das heißt, wenn ich jedem n aus n das hier zuweise, kriege ich wieder eine Abbildung von n nach c. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, wir setzen in f ein Hütchen auf. Anstatt dass wir f selber berechnen, berechnen wir das, diese Summe. Und das ist dann f. Dann setzen wir dann für alle n aus n den Hut von n als genauen Ausdruck. Und jetzt fange ich an, das abzukürzen. Wenn ich also etwas schreibe wie a teil n und n ist eine natürliche Zahl, dann meine ich in diesem Kontext für solche Funktionen immer, dass ich summiere über alle natürlichen Teiler, wobei das Teilen z passiert. Wenn wir das so setzen, dann definiert dieses f-Hut eine Abbildung, die auch in n startet und die auch nach c geht. Okay, also das war so ein bisschen die Herleitung, woher die Idee kommt. Ich kann jetzt also jedes Mal, wenn ich mit einer Funktion von n nach c anfange, der so ein Hütchen aufsetzen. Meine f's sind nicht konsistent, aber ich meine immer ein kleines f. Und wir werden gleich sehen, was das Hütchen so kann. Und irgendwelche Kobolde in meinem Kopf sagen, dass es in der Anlage sitzt. So ein Standardhütchen gibt, ist es die Fourier-Transformation oder wo gibt es in der Hand ein Hütchen, was standardmäßig verwendet wird? Oder vielleicht war es nur hier so, dass ich später ausreiche. Beispiel. Okay, es ergibt erstmal Sinn, was wir da tun, dass wir so über diese Funktion, dass wir über die Teiler summieren. Okay, dann kommt jetzt ein Beispiel. Möchtest du den anderen Sachen noch irgendwas sagen? Also das Hütchen war hier nicht das Wichtigste, auch wenn ich damit am meisten Tafelplatz gefüllt habe. Ich möchte über Tau und Sigma auch noch kurz reden. Tau zählt die Teiler. Und wir haben uns im Lemma 7.3 klar gemacht, dass wenn man ein Produkt hat mit zwei teilerfremden Faktoren, dass sich das dann mit dem Zählen von Teilern verträgt. Das heißt, dass unser Tau eine multiplikative Funktion ist. Das steht in Lemma 7.3. Zu Sigma kommen wir noch. Und jetzt kommen ein paar Beispiele. Das ist 7,6. Okay, ich rechne ein bisschen Zeug aus, das ist nicht besonders spannend. Und dann möchte ich aber gucken, wie wir gewisse Funktionen, die wir schon kennen, als Hütchen von etwas anderem ausdrücken können. Das wird ein Leitmotiv sein. Okay. Tau von 4. Na, Tau zählt die natürlichen Teiler. Da haben wir 1, 2 und 4, also sind das 3. Das war nicht so schwierig. Machen wir noch Tau von 15. Und da können wir schon benutzen, dass man 15 schreiben kann als 3 mal 5. Das heißt, ich habe die Teiler von 3, das sind 2 Stück, weil das eine Primzahl ist. Also die 5, auch 2, weil es eine Primzahl ist. Also erwarte ich insgesamt 4 mit Lemma 7,3. Und weil 15 so klein ist, können wir auch zu Fuß nochmal nachzählen. 1, 3, 5, 15, fertig. Dann vielleicht noch Sigma. Was ist Sigma von 4? Na, bei Sigma bilde ich die Summe über die Teiler. Die Teiler haben uns gerade überlegt. 1, 2, 4, wenn ich die aufsummiere, komme ich auf 7. Und dann können wir das bei 15 auch direkt einmal machen, weil wir die Teiler gerade schon in der Hand hatten. 1, 3, 5 und 15. Und wenn ich die alle aufsummiere, komme ich auf 24. Und mit Lemma 7,3 ist Tau multiplikativ, das möchte ich auch irgendwo stehen haben. Und jetzt bastel ich Hütchen. möchte gerne anfangen mit der Funktion, die alles auf 1 abbildet. Schön, bisschen langweilig, multiplikativ. Was ist denn das Hütchen davon? Na, bei F Hütchen von n gehen wir über die Teiler von n und summieren dann die ursprünglichen Funktionswerte. Das heißt, wir gehen über die natürlichen Teiler und ich mache die abgekürzte Schreibweise. A ist eine natürliche Zahl, Teil n in z und über all diese Leute summieren wir hier. Und dann immer f von a. Das heißt, da steht immer einmal eine 1 für jeden natürlichen Teil von n. Das heißt, wir zählen die Teile. Das heißt, da kommt tau raus. In anderen Worten, wir können tau wiederfinden als f-Hütchen, wobei f die Abbildung ist, die alles auf 1 ist. Klappt das mit Sigma vielleicht auch? Nächster Versuch, wir können die Abbildung ja auch mal anders nennen zur Abwechslung. Sei g von n nach c eine Abbildung, bla bla bla, für alle n aus n sei g von n einfach n selber. Das heißt, in anderen Worten betrachten wir die identische Abbildung auf n. Gucken wir uns das Hütchen an. Hütchen von n ist von allen natürlichen Zahlen n die Summe über die natürlichen Teiler. Ich nenne die jetzt mal anders. Dann haben wir g, d teilt n und dann haben wir g, d. Was war g nochmal? G macht gar nichts. Das heißt, da stehen einfach die Teiler und wir summieren über die Teiler. Das ist Sigma. So, darüber werde ich mich jetzt kommentarlos freuen. Und das nächste Lemma abschreiben. Denn damit geht der Spaß jetzt los. Wir fangen jetzt an zu sehen, was das Hütchen so kann. Da kann man sich so Fragen stellen wie: Welche Informationen von F lassen sich mit dem Hütchen so rüber transportieren, sodass F-Hütchen die Eigenschaft vielleicht auch hat oder die Informationen irgendwie behält? Oh, das ist Lemma 7.7. So. Wenn F multiplikativ ist, dann ist F Hütchen das A. Okay, was wissen wir? Wir wissen, dass beide Abbildungen von n nach c gehen. Wir haben die Definition von F-Hütchen. Und Multiplikativität heißt, dass wir eine Verträglichkeit mit der Multiplikation haben, wenn die beiden Faktoren teilerfremd sind. Okay, das heißt, das wissen wir bei f. Und dann ist klar, was jetzt für F-Hütchen zu tun ist. Wir brauchen ein Produkt aus teilerfremden Faktoren. Dann also a und b aus n teilerfremd in z. Hier steht einfach, dann rechnen wir los. Ja, dann machen wir das. In diesem Kapitel habe ich sehr viele Notizen, die mein Komikzentrum treffen. Also für mich selber. Ich werde einen demonstrieren. Wir beginnen mit F Hut.
von A mal B.
Möchte ich das? Moment. Nein, ich möchte mit
der anderen Seite anfangen. F Kind von A mal F Kind von B. Damit möchte ich gerne anfangen.
Das andere kommt später. Na, da wir keine Ahnung haben, würde ich sagen, wir werfen mal die Definition von F Hütchen drauf.
Dann steht da also Summe über alle natürlichen Teiler von A über F von diesen Teilern, die nenne ich jetzt D. Das heißt, wir haben eine Summe über alle natürlichen Teiler D von A über F von D mal Summe über alle natürlichen Teiler E von B. Dann F von E. Das habe ich alles richtig hingeschrieben. Das ist die Definition vom Hütchen. Kann ich diese Summe irgendwie zusammenfassen? Ja, denn ich kann ja einfach die ganzen Kombinationen angucken, wo ich immer F von D mal F von E rechne und D teilt halt A und B teilt halt B. Zusammenfassen zu einer Summe. Aber die ganzen Produkte. Also brauche ich die natürlichen Teile von A und die natürlichen B und dann F von D mal F von E. Das geht. Und F ist ja multiplikativ. Jetzt müssen wir kurz nachdenken, was wissen wir über diese ganzen Teiler, die rumlaufen. Also A und B waren ja nach Voraussetzung Teiler von Z. Wenn ich also irgendeinen Teiler von A habe und irgendeinen Teiler von B, dann sind die auch ein Z-Teiler. Und nur über solche Leute bilde ich hier die Produkte. Und da F multiplikativ ist, kann ich dann anstatt dieser getrennten Produkte immer F von dem Produkt hinschreiben. Dabei war es wichtig, dass man das in den Teilen angeguckt hat. Jetzt hier verwende ich das F multiplikativ ist und das Teilergedöns, was ich gerade erklärt habe. Und dann steht da die Summe, wo ich immer noch genauso summiere, die natürlichen Teiler D von A und die natürlichen Teiler D von B. Aber jetzt bilde ich direkt die Funktionswerte von den Produkten. D mal E. Okay, schaue ich mal, ob ich da direkt weiterrechnen kann. Das ist jetzt der zweite Teil vom Beweis von Lemma 7.3. Wenn ich mit einem Teiler von A anfange und einem Teiler von B, dann ist das Produkt ein Teiler von A mal B. Das heißt, indem ich hier über diese Kombination laufe, laufe ich in Wirklichkeit über alle Teiler von A mal B. Das heißt, das kann ich auch direkt so hinschreiben. Summe über alle Teiler x von A mal B von x. Ach so, jetzt summiere ich über Funktionswerte von Teilern von A mal B, das ist das Hütchen. Also steht da das Hütchen von A mal B. Und damit sind wir fertig. Dieses Lemma ist so schön, so nützlich. Man kann da direkt ein paar Korollare hinschreiben. Lemma 1 mit mehreren Teilen. Das passt aber hin, aber ich sehe das noch beim Schreiben, deswegen wische ich erstmal. Dann können wir nochmal weiterschreiben. Ob es zu der Rechnung noch Fragen gibt. Hier in meinen Notizen steht ständig, wie ich mich über die Rechnung freue. Ich freue mich auch tatsächlich, aber trotzdem können da ja Fragen auftreten. Ich sehe aber keine. Okay. Dann kommt jetzt das Korollar. Tau und Sigma sind multiplikativ. Bei Tau haben wir uns das vorhin schon zu Fuß überlegt, mit Lemma 7.3. Aber man kann es sich jetzt auch nochmal anders überlegen. Mit dem Hütchen.
Denn wir haben doch vorhin in dem Beispiel Tau und Sigma als Hütchenfunktionen identifiziert.
Tau haben wir identifiziert als das Hütchen von der Abbildung, die 1 auf 1 läuft. Und Sigma haben wir identifiziert als das Hütchen von der identischen Abbildung. Na, also müssen wir doch jetzt mit dem Lemma 7 nur gucken, ob die Abbildung, die 1 auf 1 wirft und die identische Abbildung multiplikativ sind. Ja, also gucken wir und sind fertig. Sehen Sie vor, dass die multiplikativ sind. Das heißt, das folgt aus Lemma 7. Und Beispiel 7 wird 6. Da die Schaltzahl 1 Abbildung und der Schaltzahl auf n multiplikativ sind.
Ja, man kann das auch zu Fuß sehen, machen wir nicht, beziehungsweise haben wir bei Tauschen gemacht. Und stattdessen möchte ich das nächste Lemma beweisen. Ich überlege, was ich dazu Motivierendes sagen kann. Ja, ich habe zwei Lemmata, eins für Sigma und eins für Phi, also für die Eulersche Phi-Funktion. Und die sind beide so ein bisschen, ja, hier ist eine Formel, die man was ausrechnen kann. Also für den Fall, dass man das mal möchte und für den Fall, dass man die Primfaktorzerlegung von allem, was da so rumläuft, kennt. Das heißt, das ist irgendwie gut zu wissen und es ist interessant, sich die Argumentation einmal anzugucken, aber der praktische Nutzen steht zumindest für mich sehr in Frage. Immer dann, wenn man für irgendwas eine vollständige Primfaktorzerlegung braucht, würde ich sagen, steht der praktische Nutzen sehr in Frage. Aber es hat eine gewisse Tradition. Das ist halt eine etwas andere Art Zahlentheorie als die, die wir bisher gemacht haben, mit den diophantischen Gleichungen und so. Also kurz zum Ausruhen, Lemma 9 mit einer Formel für Sigma. Da schreibe ich jetzt mal einfach mal als hin. Sein n aus n. Und jetzt ist eine Primfaktorzerlegung gegeben, das schreibe ich einfach alles hin. M aus n 0. P1 ist Pn, paarweise verschiedene Primzahlen. Und nochmal auch noch Exponenten. P1 ist Pn aus n, das heißt, ich schreibe Leute nur hin, wenn sie auch gebraucht werden. Ich will nur natürliche Zahlen als Exponenten haben. Und das alles soll meine Primfaktorzerlegung für n ergeben. Das heißt, ich kann n schreiben als P1 zu P1 mal und so weiter, Pm hoch Em. Und der Fall m gleich 0 deckt ab, dass es sein könnte, dass es keine Primteiler gibt, weil nämlich dann einfach n gleich 1 ist. Das ist der einzige Fall, was passiert. So, dass das so ist. Okay. Und dann kann ich jetzt eine Formel hinschreiben, was Sigma von n ist. Über die Brüche und da sage ich dann gleich noch was zu. Aber wir dürfen ja, die Abbildung geht alle nach C, das heißt, Brüche von natürlichen Zahlen sind kein Problem. Wir müssen immer nur gucken, ob Dinge 0 werden können. Oben steht Pi hoch Ei plus 1. Ei plus 1 steht im Exponenten. Und dann wird von diesem ganzen Zeug eine 1 abgezogen, das steht im Zähler. Und unten im Nenner steht pi minus 1, wobei das minus 1 sich auf die Zahl bezieht und nicht auf den Index. So, ich hoffe, das ist gut lesbar. Ich hoffe, man sieht, wo alles steht, also wo Indizes und Exponenten und sowas stehen. Und der Beweis ist mit der einen Übungsaufgabe, von der aktuellen Serie ein Einzeiler. Aber ich schreibe das Argument einfach kurz hin, was man da braucht.
Denn was war nochmal mit Sigma? Sigma die Summe. Sigma nimmt sich die ganzen Teiler von n und summiert sie alle auf. Und Sigma ist multiplikativ, also reicht es, wenn ich mir, reicht es, um die Formel herzuleiten, wenn ich gucke, was mit einer einzelnen Primzahlpotenz passiert und das dann irgendwie zusammenbastle, so komme ich auf das Produkt. Also muss ich mir jetzt für diese Primzahlpotenzen überlegen, wie ich da auf die Summe der Teiler komme. Da Sigma multiplikativ ist, da sehen wir, warum es sinnvoll ist, sich solche Fragen zu stellen wie vorher. Also warum, das ist genau wie bei der Eulerschen Phi-Funktion. Da haben wir ja auch Rechenvorschriften uns überlegt, wie man das ausrechnen kann ganz konkret, die damit zu tun hatten, dass die Eulersche Phi-Funktion multiplikativ ist. Das heißt, das ist nicht nur Umspielen, es kann auch wirklich hilfreich sein, um sich Rechenvorschriften zu bilden. Da sieht man, multiplikativ ist, bemüht es, sich Algebra und Ringtheorie. Zum Beispiel verwenden wir, dass die einzigen natürlichen Teiler von Potenzen der Art pi hoch e 1 pi, pi Quadrat und so weiter bis hin zu pi hoch e sind. Das ist wieder die Einheitlichkeit der Mehrfachzerlegung und Eigenschaften von irreduziblen Elementen. Bla bla bla. Aber es ist irgendwie super nah am Schulstoff. Das ist ein seltsamer, warum ich das auch cool finde. Die Fragen sind also, dass man die im Prinzip in der Schule schon stellen und teilweise auch besprechen kann. Gut, also habe ich gerade schon begründet, warum pi hoch ei genau ei plus 1 Teiler hat. Aber dass dann die Summe davon genau das ist, was wir brauchen, das ist eine Übungsaufgabe. Keine Fragen. Jetzt muss ich eine Notiz vorlesen. Die nächste Frage ist, ob das Hütchen nicht nur lustig, sondern auch sinnvoll ist. Und ob man F aus der Funk zurückgewinnen kann. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also, ich finde das Hütchen lustig. Es macht mir Spaß, damit umzurechnen. Aber die Frage ist ja total berechtigt. Was kann man damit noch machen, außer aus multiplikativen Funktionen neue multiplikative Funktionen basteln in dieser Forschung. Die Frage, die ich also jetzt stellen möchte, ist quasi die, und jetzt brauchen wir ein bisschen Vorbereitung, um da hinzukommen, wenn Ihnen jemand jetzt so eine Funktion hinwirft und sagt, das ist das Hütchen von irgendwas, bestimme, wovon das Hütchen ist, dann ist die Frage gegeben.
Ist das ein Lemma? Nee, das ist eine Bemerkung. Okay, wir kommen nämlich dann gleich zur Möbius-Funktion, auf die ich mich schon sehr freue. Und vorher brauchen wir eine kleine Bemerkung, die zeigt, warum die Definition der Möbius-Funktion sinnvoll ist. Also warum da wirklich eine Abbildung rauskommt. Dazu eine kleine Vorbemerkung. Die, oh Gott, die hat eine Nummer. Okay, dieses Kapitel ist komisch nummeriert, aber ich möchte das jetzt nicht spontan ändern. Ich nehme natürlich die Zahl n. Und ich schreibe es mal noch nicht hin. Ich gucke mal, ob, was für eine Fallunterscheidung wir gemeinsam entwickeln und wie nah die an der ist, die dann gleich für die Definition sinnvoll ist. Wir überlegen mal zusammen und wir können auch gerne sehr naiv anfangen. Wenn ich so eine natürliche Zahl in der Hand habe, dann gibt es so offensichtliche Eigenschaften, nach denen ich gucken kann. Ich sag mal, gerade, ungerade, durch drei teilbar, nicht durch drei teilbar, solche Geschichten. Wenn Sie jetzt an die Primfaktorzerlegung denken, die n hat, was für unterschiedliche Sachen können da passieren, die einem an so einer Primfaktorzerlegung auffallen könnten?
Worauf würden Sie gucken? Jenseits von sowas wie gerade, ungerade. Was für andere Sachen sind vielleicht noch naheliegend?
Ja. Die Vielfachheiten, also ob es so Fälle gibt, wie jede Vielfachheit tritt genau, jeder Primfaktor tritt genau mit Vielfachheit 1 auf oder sind alle gerade, solche Sachen.
Solche Sachen, genau, Stichwort 2-Quadrate-Satz, ja, interessant, finde ich gut. Was hatten Sie?
Ob das jetzt eine Quotient, also ob alle Vielfachheiten gleich sind, also das ist irgendwie eine Zahl mit
ja. Quadrat oder auch. Genau, ob es eine echte Potenz von irgendwas ist, auch sehr interessant. Ja, was noch? Andere Ideen. Und es kann total banal sein. Also wenn Sie jetzt sowas denken, wie naja, die Zahl kann 1 sein oder halt nicht, sprich, es gibt überhaupt Primzahlen, die sie teilen oder nicht, dann finde ich das auch relevant. Haben Sie noch etwas anderes? Okay, dann fange ich mal an zu schreiben und dann werden Sie einige Ihrer Ideen da wiederfinden. Das erste ist langweilig. N gleich 1 kann natürlich auftreten und spielt eine Sonderrolle, weil wir da keine Primteile haben, über die wir irgendwas aussagen können. So, das mit den Vielfachheiten fand ich gut. Und ich fand es auch interessant mit den echten Potenzen, weil das an einigen Stellen eine Rolle spielt. Haben wir zum Beispiel bei Primzahltests gesehen. Hier möchte ich aber tatsächlich auf eine Sache, die, glaube ich, fast ganz zuerst gesagt wurde, hinaus. Nämlich, dass wir gucken, ob Primzahlen nur genau einmal drin stecken oder mehrfach. Fall B ist deswegen, jeder Primteiler von n tritt mit Vielfachheit 1 auf. In anderen Worten, es gibt keine Primzahl, deren Quadrat n teilt. So, das war auch, glaube ich, so ein bisschen die Ecke, aus der Sie gekommen sind, als Sie zugesagt haben. Und dann ist ja nicht klar, was Fall C ist und dass es dann auch eine geschlossene Liste ist und dass genau diese Fälle eintreten können und die sind paarweise exklusiv. Fall C ist nämlich dann, dass es eine Primzahl gibt. Und dann ist mir auch egal, wie viele, aber mindestens eine Primzahl, die als Quadrat n teilt. Eine Primzahl e so, dass p Quadrat ein Teiler von n ist. So, das sind die drei Fälle. Man nennt den Fall B auch, dass die, also da gibt es eine Bezeichnung für, die ich manchmal lese und höre, nämlich dass die Zahl n quadratfrei ist. Es gibt keine Primzahl, der ein Quadrat das teilt. So, dass es das gibt, schließt aus, dass n gleich 1 ist. Hier mit jeder Primteiler tritt so auf, das ist auch für die leere Menge richtig, deswegen möchte ich dazu schreiben, und n ist mindestens 2. Damit auch wirklich A und B exklusiv sind. Und dann ist das, glaube ich, ganz sauber. Damit jetzt folgende Definition sinnvoll ist. Die Möbiusfunktion. So, das macht jetzt Spaß. Das ist eine Abbildung, die von n nach c geht. Das sehen wir gleich, dass das wirklich so passiert. Mü So heißt sie und so heißt sie auch wirklich und für immer. Sei Mü von N nach C folgende Abbildung. Und da sagen wir jetzt für jedes N aus N, was passiert, je nachdem in welchen der Fälle A, B, C sind. Das ist jetzt die Logik, also quasi eine abschnittsweise, nein, nicht wirklich, aber eine stückweise definierte Funktion. In meinem Kopf ist abschnittsweise und stückweise was anderes, aber es ist so ähnlich, also quasi auf Timing definiert. Und da muss man nur sicherstellen, dass man jede Zeit erwischt hat. Für alle N aus N, sei. Im ersten Fall A, wenn N gleich 1 ist, dann soll der Wert von μ 1 sein. Wenn wir im Fall B sind, wo wir alle Primteiler nur mit Vielfachheit 1 sehen und wo N mindestens 2 ist, dann soll der Wert der Möbius-Funktion minus 1 hoch die Anzahl der Primteiler sein. Ich schreibe mir n als Produkt von paarweise verschiedenen Primzahlen hin. Das geht, weil die Vielfachheiten ja nur genau 1 sind. Dann habe ich eine Anzahl. Diese Anzahl heißt jetzt k. Und dann berechne ich minus 1 hoch k. Und dann habe ich noch den letzten Fall, nämlich, dass es eine Primzahl gibt, die ein Quadrat enthält. Und dann soll der Wert einfach 0 sein. Ich könnte schreiben 0 sonst, aber ich mache es mal explizit. 0. Kann ich ausschreiben, eine Primzahl gibt, deren Quadrat n teilt. Okay, und weil das jetzt so auf Teilmengen definiert ist, ist wichtig, dass wir nochmal gucken, ist das wirklich eine Abbildung? Also erste Frage, erwische ich alles? Habe ich für jede natürliche Zahl ein Bild? Sonst ist es keine Abbildung von n nach c, also keine Abbildung von n aus irgendwohin. Ob wir jetzt 10 Jahre klären gelangt. Und um eine Abbildung zu sein, muss es ja auch erfüllen, dass bei jeder natürlichen Zahl klar ist, wohin ich abbilden, dass ich keine beliebige Auswahl treffen kann. Also gucken wir. Wenn ich eine natürliche Zahl bin, dann habe ich entweder, dass Fall A vorliegt, der ist hier abgedeckt, und der ist auch nur hier abgedeckt. Der kommt in den anderen beiden Situationen nicht vor. Oder ich bin Produkt von paarweise verschiedenen Primzahlen und da kommt auch mindestens eine vor. Genau dann bin ich hier in diesem zweiten Fall. Das passiert hier nicht und das passiert auch hier unten nicht. Oder dritte Möglichkeit, es gibt eine Primzahl, die ein Quadrat nicht teilt. Dann bin ich hier unten in diesem letzten Fall auch in keinem der beiden anderen. Das heißt, es ist wirklich alles abgedeckt, alles nur einmal. Es ist wirklich eine Abbildung. Und warum lande ich in 10? Naja, da kommt halt 1 raus oder 1 oder minus 1 oder 0. Das heißt, in Wirklichkeit lande ich in dieser Winzigtechnik, die aus minus 1 und 1 besteht. Das ist die Möbiusfunktion. Wir gucken uns ein paar Beispiele an. Was macht die Möbius-Funktion? Naja, μ von 1 ist klar, steht in der Funktion. Dann gucken wir uns vielleicht mal nacheinander so ein paar Zahlen an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was da passiert. μ von 2. 2 ist eine Primzahl, da steckt auch nur dieser eine Primfaktor einmal drin. Das heißt, ich bin im zweiten Fall minus 1 hoch Anzahl der paarweise verschiedenen Primteile, da habe ich 1, also kommt minus 1 raus. Gleiche Situation, da steht eine Primzahl, also habe ich minus 1 hoch diese eine Primzahl. Und dann machen wir vielleicht noch μ von 4. Das ist 2 Quadrat, also sehe ich eine Primzahl im Quadrat, also kommt 0 raus. Und jetzt können Sie mir vielleicht ein paar allgemeine Rechenregeln sagen. Was ist zum Beispiel μ für eine Primzahl? Immer. Ja.
Minus 1.
Was ist mit μ von Quadratzahlen? Was ist da los? Was ist μ von einer Quadratzahl?
Ja. Muss mal 0 sein?
Fast immer. Einzige Ausnahme. Eins. Genau, 1 ist auch eine Quadratzahl. Also kann man 1 auch 4 0. Aber ja, ich bin auch bei, ist es eigentlich immer 0. Also schreibe ich ihn außer im Fall eigentlich 1. Gut. Andere interessante Sonderfälle sehe ich gerade nicht. Also was uns so entgegenkommen wird, sind häufig einzelne Primzahlen oder Primzahlpotenzen, und sobald da irgendwo ein Exponent 2 oder mehr dran steht, wird alles 0. Und warum? Ich habe damit sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie jetzt denken, das ist doch komplett sinnlos, so mit 1 und minus 1 und 0, und wie kann da irgendwas Interessantes passieren? Das ist ja so wenig Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Zahlen. Die Frage ist also, für welche Zwecke diese Differenzierung reicht. Genau wie man sich ja fragen kann, für welche Zwecke reicht eine Differenzierung in gerade und ungerade Zahlen oder in Kongruenz modulo 4. Aber wir haben gesehen, manchmal ist es genau das, was man haben will. Lesezeichen. Lesezeichen. Als wir vorhin über den Ring Z vs. ZI gesprochen haben und ihre prinzipiellen Elemente da drin, da kam ja kurz dieses Argument der 5 auf. Und wenn Sie Lust haben, dann ist es eine schöne zusätzliche Übungsaufgabe, sich zu überlegen, ob Sie für den Ring Z-Wurzel 2i verstehen können, wie sich da handelsübliche Primzahlen verhalten, in Analogie zu dem, was wir in ZI und bei den Eisensteinzahlen gemacht haben. Also ob Sie es irgendwie schaffen, so eine Regel zu finden nach dem Motto, für die und die Primzahlen, da bleiben die irreduzibel, für die und die passiert das, für die und die passiert was anderes. Das könnte eine interessante Übungsaufgabe sein. Warum mir das jetzt wieder eingefallen ist, weiß ich nicht. Aber ich habe eine Meldung gesehen. Ich weiß noch nicht mehr wo. War das zu dem Thema vorher?
Ich habe kurz gedacht, die ist ja nicht mal multiplikativ. Und hatte als Gegenbeispiel, dass wenn ich P und P nehme, dann kriege ich P Quadrat. Aber die sind ja gar nicht Teil davon. Deswegen ist das Argument nicht richtig.
Ja, denken Sie, dass die in Wirklichkeit multiplikativ ist?
Wahrscheinlich. Muss aber nicht sein.
Wir könnten mal gucken. Ich finde, es spricht einiges dafür. Sie haben gerade das Offensichtliche, was man sich angucken muss, schon genannt. Und dann ist natürlich interessant, was ist das Hütchen? Was ist mein Hütchen? Ich zumindest hatte jetzt diese Frage und ich habe auch noch mehr Fragen.
Das möchte ich alles nicht machen. Da haben wir gerade schon gesprochen. Manche der Sachen haben Sie selber schon angesprochen.
Dann beweisen wir doch direkt mal Ihre Vermutung. Mühe ist multiplikativ. Und ich wette, dass Sie das einfach können. Ich hätte es auch als Übungsaufgabe stellen können. Ich wische ein bisschen und ich denke, Sie machen den Beweis und ich schreibe ihn nur an. Das Schöne ist ja, selbst wenn wir gar keine Idee hätten, hätten wir eine Gebrauchsanleitung, wie man da hinkommen kann, denn wir fangen ja an mit 2 natürlichen Zahlen, die teilerfremd sind. Und für jede der beiden Zahlen gibt es einen der 3 Fälle, der auftreten kann. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir 9 Fälle. Und in Wirklichkeit sind es nicht 9, sondern man kann das reduzieren auf weniger. Das heißt, selbst wenn wir gar keine Idee hätten, hätten wir da einen Ansatzpunkt, wie man anfangen kann zu argumentieren. Los, Sie sind dran. A und B sind unsere Zahlen, einverstanden?
Sind A und B natürliche Zahlen. Teilerfremd von Z.
Los geht's. Wir wollen gucken, was μ μ von a mal μ von b zu tun hat mit μ von a mal b. Und ich schreibe, wir machen das zusammen und dann gucke ich mal in meine Notizen, ob die so ähnlich sind oder ganz anders. Was würden Sie machen? Ja.
Ich würde erstmal gucken, was das mit einer der beiden Zahlen 1 ist.
Ja. Wenn eine 1 ist, passiert nichts, dann haben wir offensichtlich, weil der μ von 1 1 ist, das ist verträglich zum Produkt. Wenn beide 1 sind, noch einfacher. Okay, das heißt, der Fall ist dann schon erledigt. Falls a gleich 1 oder b gleich 1 ist, dann ist nichts zu zeigen. Und hier verwende ich, dass der Wert von 1 mit der Möbiusfunktion 1 ist. Und dass deswegen das mit der Multiplikativität klar ist. Ja, sehr schön. Es ist sehr gut, diesen Sonderfall direkt rauszunehmen. Jetzt sind die also beide nicht 1, das heißt, sie sind durch irgendwelche Primzahlen teilbar. Ja. Wissen wir irgendwas über die Primzahlen, die wir teilen? Nach der Voraussetzung, die wir haben. Ja.
Die sind auf jeden Fall verschieden.
Richtig. Es kann nicht passieren, das, was gerade in Ihrem Beispiel ja vorkam, dass man die eine Primzahl in A und in B sieht und dass dann deswegen plötzlich eine höhere Vielfachheit im Produkt passiert. Heißt also, wir erkennen diese Vielfachheitengeschichte, also ob wir im Fall 1 oder 2 oder B oder C sind, 2 oder 3 oder B oder C sind, an den Zahlen A und B selber. Ah, gut. Sind wir dann schon fertig? Ich schreibe das mal hin und dann gucken wir, ob noch was fehlt, oder?
Falls A und B jeweils Produkt von paarweise verschiedenen Zahlen sind, dann gilt das wegen der vorausgesetzten Teilerfremdheit, wegen vorausgesetzter Teilerfremdheit, auch für das Produkt. Da habe ich das Bedürfnis, noch einen Satz mehr hinzuschreiben. Sind also K, N die Anzahlen der Primfaktoren von A bzw. B, dann gilt, na, wenn ich dann μ von A mal μ von B ausrechne, wende ich die Abbildungsvorschrift an. Bei A habe ich die Anzahl der, da habe ich minus 1 hoch die Anzahl der Primfaktoren, also K. Bei B habe ich minus 1 hoch die Anzahl der Primfaktoren, also M. Rechenregeln für Potenzen sagen, dass das dann minus 1 hoch K plus M ist. Und mit dem, was in der Zeile drüber steht, weiß ich, dass die Anzahl der paarweise verschiedenen Primzahlen in A mal B genau die Summe ist. Also K plus M, das ist der richtige Exponent. Okay, dann habe ich jetzt noch den letzten Fall. Was ist der letzte Fall, den wir noch angucken müssen?
Ja. Falls es jetzt ein Primzahlquadrat gibt, was A oder B teilt.
Genau, was im Moment? Zweite Meldung, was passiert dann?
Achso, dann ist 1 davon 0 und dann ist das Produkt auch 0.
Genau, das heißt, dann haben wir einmal, einer von den beiden ist 0, das Produkt ist 0. Und warum ist auf der anderen Seite dann μ vom Produkt 0?
Ja, da wird dann in der Primfaktorzerlegung auch ein Quadrat müssen sein.
Genau, das, was wir in der Primfaktorzerlegung von A oder B sehen, das sehen wir auch in der Primfaktorzerlegung von A mal B. Genau, dann schreiben wir das einfach hin. Falls ohne Beschränkung, weil ich ja die Rollen von A und B vertauschen kann, P eine Primzahl ist, deren Quadrat A teilt, dann ist P Quadrat auch ein Teil von A mal B. Also erhalten wir μ von A mal μ von B gleich 0, weil ja μ von A 0 ist. A ist die Zahl, bei der wir jetzt vorausgesetzt haben, dass P Quadrat sie teilt. Also ist das 0 mal was auch immer μ von B ist, ist mir egal. Da Natur raus. Und da p² ein Teil davon a mal b ist, ist dein μ davon auch 0. Das waren alle Fälle. Das waren alle Fälle. Dann gucke ich mal in meine Notizen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das schöner gemacht habe, denn ich finde das schön und kurz. Nö. Das ist sehr ähnlich. Gut. Moment, das ist bei mir. Vielleicht möchte ich noch was ergänzen. Ich möchte Bemerkungen machen. Vielleicht gibt es Fragen. Es ist jedes Mal so. Man kommt aus den diophantischen Gleichungen, man kommt von diesem langen Beweis für den Exponenten 3, und dann kommt das und alle sehen so ein bisschen unterfordert aus. So. Aber das ist gut. Und ich finde das schön, dass das diesmal gegen Ende passiert und dass nicht danach nochmal viele seltsame, knifflige Sachen passieren, sondern dass es jetzt ein bisschen entspannt ist. Wir haben noch sehr viel Zeit. Dann möchte ich jetzt Mühlchen besprechen. Das ist ja mal, wo sind wir? 7,14. Das ist fast ein bisschen schade. Mühlchen macht fast gar nichts. Und für alle größeren Zahlen ist Mühütchen einfach 0. Und Sie sehen, das sind alles tolle Sachen für die Prüfung, ne? Weil man da so schnell erklären kann, was da passiert und weil auch so klar ist, wie die Fallunterscheidungen laufen. Was wissen wir denn? Wir haben die Definition von Mü, vom Hütchen. Wir wissen, dass Hütchen Multiplikativität erhält. Mü-Hütchen ist also multiplikativ. Mit dem Lemma davor. Gut. Schreiben wir das doch erstmal hin. Mit den Lemmata, was war das, 7,13, direkt nach vorne. Und das, was sagt, dass das Hütchen nur die Multiplikativität erhält, war glaube ich 7,7. Ja. Ja, da will ich bestimmt gleich am Rechnen irgendwie mitarbeiten und tasten uns mal ran. So wie μ definiert ist, müssen wir ja bei μ-Hütchen wirklich aufpassen mit diesen verschiedenen Fällen. Machen wir mal μ-Hütchen von 1. Nach Definition von μ-Hütchen ist das die Summe über alle natürlichen Teile von 1. Das sind zugegebenermaßen nicht so viele. Natürliche Teiler d von 1 und dann μ von d. Okay, da wir hier nur einen natürlichen Teiler haben, nämlich 1 selber, summieren wir hier mit nur einem Summanden und der ist μ von 1. Das kennen wir, das ist gut. Da kommt 1 raus, also stimmt das schon mal. Das war jetzt vielleicht auch gar nicht überraschend. Was überraschend sein könnte, ist vielleicht, dass da sonst immer nur rauskommt. Warum passiert das? Und wie können wir die Situation für uns vereinfachen? Na, Moment, ich gucke jetzt also irgendein n an, größer als 2.
Mu-Hut ist multiplikativ, also mache ich den Trick, den wir dann immer machen. Ich schreibe den Gedanken der Primfaktorzerlegung hin und überlege mir, dass ich das runterbrechen kann auf diese einzelnen Primzahlpotenzen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur so etwas wie P hoch A. Wenn ich da sehe, dass Mühütchen da von 0 ist, dann ist es konstant bei allem, was groß genug ist. Okay, also gucken wir uns so eine Primzahlpotenz an. Multiplikativ ist, betrachten wir nur den Differentialfall n gleich p hoch a, wo ein p prim ist und a mindestens 1, damit bin ich in dem Spezialfall drin, wo n selber 1 ist. Und betasten es vielleicht mal ran, denn wenn wir gleich das mit den Hütchen machen, dann gucken wir ja natürliche Teile von P hoch A an. Und vorhin haben wir nochmal überlegt, und ich habe gefeiert, dass Primzahlen irreduzibel sind in Z und dass Z ein faktorieller Ring ist und dass wir deswegen diese Teile alle einfach so hinschreiben können, nämlich 1, P, P Quadrat und so weiter bis P hoch A. Gucken wir uns also mal μ davon an, denn das sind ja die Leute, über die wir dann summieren für das Hütchen. Ne? Machen wir es also mal. Die natürlichen Teile von P A sind 1, P, P Quadrat und so weiter, je nachdem wie groß A ist, bis P A. Und wir sehen, wenn wir jetzt die Teile durchgehen und immer μ drauf werfen, μ von 1 kennen wir schon, ist 1. E haben wir vorhin geklärt, μ von der Primzahl ist immer minus 1. Minus 1. Dann kommt μ von p Quadrat, aber naja, das ist ein Quadrat. Und wir haben auch geklärt, dass bei Quadraten, die nicht 1 sind, der μ-Wert 0 ist. Und dann wird es ja nur noch schlimmer. Alles, was jetzt kommt, ist durch das Quadrat der Primzahl teilbar. Das heißt, da bleiben diese μ-Werte jetzt 0. So, das heißt, wenn wir jetzt das mit dem Hütchen machen, was passiert dann? Na, der Fall 1 ist ja raus, das heißt, da muss mindestens einmal die Primzahl P drinstecken. Jetzt setze ich ein, was wir uns darüber angeguckt haben mit den Teilern. Dann habe ich also jetzt eine 1 für den ersten Term. Der einzige Term, der danach noch garantiert ist zu erscheinen, ist der Term für p. Da habe ich so eine minus 1. Die beiden müssen auf jeden Fall da sein. Danach weiß ich es nicht genau, weil ich ja nicht weiß, wie groß a ist. Aber ist auch egal, weil danach nämlich nur noch der Wert 0 dazu kommt. Und da hier vorne auch eine 0 rauskommt, ist der Wert auf jeden Fall 0. Das ist Mühchen.
Okay, ich weiß nicht, wie Ihre Gefühlslage ist, aber meine ist in dem Moment immer, ach so, jetzt hat mir das Mühe eingeführt und Mühchen und irgendwie kann die Abbildung aber gar nichts. Genau, super. Sie kann uns sagen. Ja, genau. Das ist doch auch schon was. Wir beweisen jetzt die Möbius-Umkehrformel und sehen dann so ein bisschen, wie das zusammenfließt, was wir hier gemacht haben. Ich glaube, das ist der einzige Satz in diesem Kapitel. Ja, das Kapitel ist bald zu Ende. Das geht alles sehr schnell, weil wir ja auch nur so fluffig rumrechnen.
Dann bin ich extrem schwieriges passiert. Ich überlege. Nee, ich sage gleich noch was dazu. Wir sehen hier in der Möbius-Umkehrformel so ein Prinzip, dass es allgemeiner gibt. Aber das werde ich dann gleich kommentieren. Satz 7.15, die Möbius-Umkehrformel. Die beantwortet so ein bisschen die Frage, ob man aus einem Hütchen, einer Hütchenfunktion, die ursprüngliche zurückgewinnen kann. Die Antwort ist in gewisser Weise ja, und man braucht dafür die Möbius-Funktion. Oder es ist zumindest eine Möglichkeit. Fangen wir also an. F ist eine Abbildung von L nach 10, so wie schon die ganze Zeit. Und verblüffenderweise, jedenfalls immer mal wieder für mich, setzen wir nichts voraus, keine Multiplikativität, gar nichts. Einfach nur, dass die von n nach c geht. Dann gilt für alle natürlichen Zahlen, dass ich den Wert unter f ausrechnen kann, also falls ich vergessen habe, was f macht, indem ich Folgendes tue. Ich summiere über alle natürlichen Teiler von n und werte bei der Möbius-Funktion aus und multipliziere das dann jeweils, also in der Summe, mit der Hütchen von dem jeweiligen Kofaktor. Also, ich gehe die Teiler von n durch, merke mir jeweils, was der dazugehörige Kofaktor ist, weil ich den nämlich brauche, und dann habe ich μ von dem Teiler mal f Hütchen von dem Kofaktor. Und über diese ganzen Leute summiere ich und angeblich kommt dann da der ursprüngliche Wert im Teil raus. Das heißt, diese Notation hier ist mit Vorsicht zu genießen, denn diese Rechnung mache ich im Körper Q. Deswegen schreibe ich das da auch ohne Gewissensbisse so hin. Aber um jetzt F-Hut anwenden zu können, muss ich wissen, dass es wieder eine natürliche Zahl ist. Und das weiß ich, weil ich mit einem Teil davon immer angefangen habe. Und ich habe da so ein Faltungsgefühl und ich habe das und ähnliche Konstruktionen auch in der Literatur gefunden unter dem Begriff Faltung, speziell die Regie-Faltung, falls Sie da also noch weiter lesen wollen oder sowas schon mal gesehen haben, ja, das ist irgendwie diese Ecke. Im Beweis passe ich jetzt immer auf, wo irgendwelche Dinge sind und ob sinnvoll ist, was da steht, weil wir da ja immerhin multiplikative Inverse von irgendwelchen Zahlen rumlaufen haben. Aber ansonsten rechnen wir wirklich einfach los. Vielleicht noch ein... Vielleicht noch ein Fall, den ich gesondert angucken möchte. Denn wir gehen ja ständig über Teiler von n und ich sage Ihnen jetzt noch nicht wie, aber da wird später ein Mühchen rumlaufen und deswegen müssen wir uns nochmal klar machen, was war das nochmal mit Mühchen. Das erkennt ihr nur die 1 und setzt dann eine 1 und ansonsten ist alles 0, sind alle Werte 0. Und in dieser Situation möchte ich jetzt einmal gucken, wie passiert das. Wie kann, falls da plötzlich ein Hütchen rumläuft, überhaupt mal ein Beitrag zu so einer Summe kommen? Naja, nur genau dann, wenn da, wo ein Hütchen angewandt wird, das auf die 1 angewandt wird. Das heißt also, falls ein Hütchen in diesem vorderen Teil rumlaufen sollte, also auf den Teiler angewandt wird, dann kommt nur ein von 0 verschiedener Beitrag, wenn der Teiler selber 1 ist. Und falls Mühlchen auf Elemente dieser Bauart angewandt wird, dann kommt nur was Relevantes raus, wenn der Teiler, mit dem ich angefangen habe, n selber war. Das möchte ich hier einmal als Spezialfall hinschreiben. Für alle natürlichen Teiler A von n gilt Mühlchen von, ich nehme jetzt die zweite Bauart, weil wir da später Mühlchen sehen, Mühlchen von n mal a minus 1. Und das ist sinnvoll, denn wenn a ein Teiler ist, dann lebt n mal a hoch minus 1, was ja eigentlich im Körper Q ist, innerhalb von n. Das heißt, ich kann Mühlchen überhaupt darauf anwenden. Und da kommt 1 raus, genau darin, wenn das Argument 1 ist, wenn also der Teiler a schon n war. Den Spezialfall brauche ich nachher irgendwann mal, deswegen wollte ich das jetzt schon rausgreifen. Und sonst ist der Wert von Mühlchen immer 0. Das haben wir uns ja schon überlegt. Also können wir jetzt eigentlich loslegen. Das wird jetzt eine lange Rechnung, bei der ich einfach ganz viel dazu erzähle und immer mal so gucke, ob ich irgendwo Begründungen an die Pfeile, an die Gleichheitszeichen schreiben soll. Ich beginne mit dem Ausdruck, der da steht. Auf der rechten Seite. N habe ich schon, also geht's los. Summe über einen natürlichen Teil der D von N über μ von D mal Kütchen von N mal D minus 1. Wir beachten, das bilden Q, aber wir landen in N, Kütchen davon ist sinnvoll, bla bla bla, sage ich nicht jedes Mal dazu. Gleich. Ich schreibe mal den vorderen Teil ab. Über alle Teiler d von n, alle natürlichen Teiler. Und dann von d. So, und was passiert jetzt hier in dem F-Hütchen-Teil? Da müssen wir uns erinnern, was F-Hütchen nochmal macht. Naja, dann nehmen wir die Teiler, die natürlichen Teiler von n mal d hoch minus 1. Und summieren über die Werte unter f. Okay, das können wir vielleicht irgendwie hinschreiben. N mal d hoch minus 1 ist eine natürliche Zahl. Das behandle ich jetzt auch so. Guck mir natürliche Teiler davon an, also von n mal d hoch minus 1. Und bilde dann mal den Wert unter f und summiere das Ganze, Leute, und dann kommt mein F-Hütchenwert von n mal d hoch 1 raus. Das habe ich jetzt auch nicht richtig gemacht. Und ansonsten bleibt die Summation so. Aber jetzt kann ich das ein bisschen übersichtlicher hinschreiben vielleicht, indem ich das nämlich so zusammenfasse. Über die Teiler von n und dann für jeden dieser Teiler d gehe ich über die Teiler von n mal d minus 1. Das kann ich so nacheinander machen. Und dann habe ich immer, dann habe ich immer μ von d mal n von a. Das kann ich so hinschreiben. Das ist nur eine Umformulierung dieser Summe. Da ist jetzt überall noch nichts Spannendes passiert. Wir haben uns nur ein bisschen konzentriert, wie man da alles ausrechnet. Und jetzt möchte ich gerne diese zwei Bedingungen hier und deswegen auch die Formulierung mit diesen zwei Summen zusammenfassen zu einer. Die Frage ist wie. Also d teilt n und gleichzeitig soll noch a ein Teiler sein von n mal d hoch minus 1. Wie wäre es mit d mal a teilt n? Ist es gleichwertig? Wir testen mal kurz. Ich habe wahrscheinlich als einzige die Idee, aber wir gucken mal, ob es wirklich dasselbe ist. Fangen wir an damit, dass d mal a n teilt und wir gucken, ob dann die Bedingungen hier erfüllt sind und dann andersrum. Also, wenn d mal a ein Teiler von n ist, dann ist insbesondere d ein Teiler von n. Das steht hier vorne. Aber a muss dann immer noch ein Teiler von n mal d hoch minus 1 sein, weil ja sonst dieses Produkt, d mal a, nicht als Teiler n hinstellen könnte. Also, wenn man das explizit hinschreiben würde, d mal a mal b mal n, dann würde man das sehen. Ne? Dann dieses n mal d hoch minus 1 ist dann ja einfach a mal b und da steckt a dann noch drin. Also passt das. Gut, das war die eine Richtung, daraus folgt das. Und dann gucken wir noch einmal andersrum. Wenn ich so anfange, erst d teilt n, merke ich mir, okay, d teilt n. Dann teilt a aber immer noch n mal d minus 1, ja, dann teilt d mal a n. Das ist die andere Richtung. Das ist doch fast noch einfacher zu sehen. Und wieder würde ich sagen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, und es ist immer eine gute Idee, sich bei sowas nicht ganz sicher zu sein, dann explizit hinschreiben. Also d mal n hinschreiben als d mal irgendwas ist n. Und dann kann man das hier explizit hinschreiben und dann sieht man, was es bedeutet, dass a das teilt und kommt genau. Aha, also kann ich jetzt eine Summe daraus machen. Dann stehen da einfach d und a aus n. D mal a teilt n. Darüber summiert. Und der Kram bleibt einfach ein bisschen lang. Das heißt, das ist nur meine Vorschrift, wie ich diese Teiler auswähle in Kombination, um diese Werte zu bestimmen. Und das ist wichtig, dass ich das immer gleichzeitig mache. Ich wähle immer so ein Pärchen D und A, prüfe nach, ob das Produkt N teilt und nur wenn das so ist, dann bilde ich diese Kombination und habe einen Summanden, der was weiß. Okay, das sieht gut aus. Jetzt haben wir doch schon ziemlich schön umgeformt. Kann das Ganze doch auch genau anders machen, oder? Also anstatt anzufangen mit einem Teiler von n und dann mit einem Teiler von n mal d hoch minus 1, kann ich es doch genau andersrum machen. Also wir wollen ja nicht von a und b vertauschen. Oh, was passiert, wenn ich das mache? A teilt n und dann d teilt n mal a minus 1, was wieder sinnvoll ist, aus den gleichen Gründen, aus denen es vorher für b sinnvoll war. Und ansonsten lasse ich aber alles so. Mü von d mal f von a. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt dieses Summe mal so angucke, das kann ich ja umdrehen. Ich kann mir jetzt also vorstellen, dass ich immer zuerst das a wähle und dann das d. Und wenn ich dann summiere über die Teiler von n mal a minus 1 und immer mü drauf loslasse, habe ich da plötzlich ein Mühchen. Das heißt, dieser ganze Umformungsprozess dient nur dazu, zu sehen, dass man hier in gewisser Weise die Wahl der Teiler und wo das Hütchen ist, umdrehen kann. Schreibe ich das mal hin. Das heißt, ich habe dann ein Hütchen und dann muss ich einmal gucken, was passiert mit dem f. Aha, das habe ich jetzt hingeschrieben. Jetzt will ich also die eine Summe auf μ und diese Teiler beziehen. F von a bleibt da einfach stehen. Das heißt, ich laufe über Teiler von n und habe dann f von a mal Mühchen. Und jetzt muss ich das hier richtig machen. Ich gehe über die Teiler von n mal a minus 1, also n mal a minus 1. Und jetzt kommt die Bemerkung von oben zum Tragen. Wenn ich nämlich hier über diese Teiler laufe, also 1, was auch immer, dann habe ich hier genau einen Fall, wo Mühchen überhaupt was beiträgt, was nicht 0 ist. Nämlich den Fall a gleich n. Das steht da oben auch glücklicherweise genauso hoch. Wenn a gleich n ist, dann habe ich hier den Beitrag 1. Das heißt, es ist der einzige Summand, bei dem was passiert und wir wissen auch, was passiert. Da steht nämlich f von n da. A gleich n bedeutet, da steht f von n. Mal 1. Alle anderen Beiträge hier für alle anderen Teiler sind 0, das heißt, alle anderen Summanden sind 0, das heißt, das bleibt übrig. Und das ist gut, denn das sollte zeigen. Das heißt, auf magische Weise durch dieses Umsortieren kam ein Mühchen rein und auf einmal war ganz toll, dass ein Mühchen nicht so viel macht. Denn ich könnte jetzt, ja, ich nehme mir noch 2 Minuten, wir haben ja ein bisschen später angefangen, ich nehme mir 2, ich überziehe nicht 10 Minuten, aber ich nehme mir jetzt so 2 Minuten, um eine Idee einzuführen, damit wir die schon mal verdauen können bis zum nächsten Mal.
Und ich möchte einen Vorschlag machen, wie wir jetzt die restliche Vorlesungszeit noch nutzen. Nicht heute, sondern nächste Woche. Ich werde jetzt gleich diese Idee erklären. Das ist eine technische Idee für den Beweis des nächsten Lemmas. Da geht es um eine konkrete Rechenvorschrift für die Eulersche T-Funktion, die anders ist, als die Sie schon kennen. Und damit schließt dieses Kapitel. Das heißt, wir haben, schockierenderweise, ich hätte es nicht gedacht, ich möchte ein bisschen der Zeit für Fragen zur Prüfung nutzen und ein bisschen der Zeit, um aus dem, was eigentlich in der Vorlesung noch kommt, so zwei, drei Highlights rauszugreifen und Ihnen die noch zu zeigen. Also noch irgendwas Cooles zu suchen von Quadraten oder vielleicht Satz von Wilson oder irgendwas Nettes noch. Das ist nicht mehr prüfungsrelevant, das macht mir nur zum Spaß. Und wir reden über die Prüfung, denn die Kobolde in meinem Kopf haben nebenbei diskutiert und haben gesagt, na eigentlich ist so eine perfekte Prüfung doch mindestens eine diophantische Gleichung, vielleicht zwei, mindestens ein Primzahltest und irgendwas hier zu multiplikativen Funktionen. Dann haben wir doch alle Spaß. So. Okay, Bemerkungen für nächstes Mal, für den Beweis von Lemma. Damit Sie das schon mal gesehen haben, denn mir geht es so, dass ich das ein bisschen verdauen musste. Okay, hier ist die Idee, das ist eine kleine Bemerkung. Ich fange an mit einer Zahl, mit einer natürlichen Zahl und dann wieder mit einem Teiler, das, was wir die ganze Zeit machen. Teiler von N anzugucken und dann will man sozusagen die anderen Teiler, nicht ganz, also man will dann die Zahlen bis N quasi sortieren, danach welche dieser Ds eigentlich die T von diesen Zahlen und N sind. Und A und N können ja auch Teilerquellen sein, das heißt auch der Fall D gleich 1 ist da irgendwie nicht berücksichtigt. Und die Idee ist dann, sich zu überlegen, dass man die Menge 1 bis n tatsächlich disjunkt zerlegen kann in solche Mengen. Das heißt, man hat sowas. Die Menge 1 bis n ist die disjunkte Vereinigung dieser seltsamen Mengen tn von d, wenn wir über alle natürlichen Teiler d von n laufen. Das ist die Idee. Und wir werden nächstes Mal ein Beispiel uns angucken, also mal für eine Zahl das wirklich alles ausrechnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was da passiert und wie diese komischen Mengen aussehen und warum man das vielleicht macht, um uns dann nämlich klar machen zu können, wenn man es einmal gesehen hat, ist total klar, was passiert, dass das hier stimmt und das wird eine Zutat sein im Beweis für den nächsten Lemma. Wir machen am Ende auch nochmal einen Vergleich, wo wir für eine mittelgroße Zahl, also eine vierstellige Zahl, den Wert der Phi-Funktion mal auf verschiedene Arten ausrechnen und sehen, dass man leider für all diese Rechenwege immer die Primfaktorzerlegung braucht. Das heißt, es ist immer alles nicht besonders praktikabel. Aber damit möchte ich aufhören. Es sei denn, es sind jetzt gerade noch Fragen da direkt. Ja.
Sind diese Möbius-Umkehrformen Dings? Wo braucht man das?
Naja, wir sehen ja an der Art, wie es gebaut ist, dass wenn uns jetzt jemand eine Funktion gibt und uns sagt, das ist das Hütchen für irgendwas, dass man die ursprüngliche Funktion wieder zurückgewinnen kann. Das ist eine Anwendung, die zählt ja praktisch. Ansonsten ist es einfach nur interessant.
Ja, ich kann nochmal nachgucken, ob ich noch andere Anwendungen finde.
Noch andere Fragen oder Bemerkungen? Gut, dann vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche.